Aber so richtig Lauenburg, das ist ja meine Heimatstadt hier, das ist so ganz oben in der Liste, aber die Gegend bei Ludwigslust auch. Nach der Wende haben wir da viel gepredigt, auch auf der Straße und in Schwerin und in Göhlen. Ich weiß nicht, ob ihr Göhlen kennt oder Kummer. Und da habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Da war ein Jugendpastor und da haben wir Filme gedreht und gepredigt und Jugendgottesdienste gehabt. Das war immer total stark. Das dazu. So, der Sven ist ja leider krank und wir hätten uns die Predigt ja geteilt. Und ich hatte schon letztes Mal eine Predigt auf dem Herzen und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, nee, die ist noch nicht dran, jetzt kommt was anderes. Und dafür brauche ich auch die ganze Zeit und das hätte ich mit Sven nicht splitten können. Okay, als ich frisch bekehrt war, das muss ja schon 42 Jahre her sein, da hatten wir einen Pastor, das Lieblingsthema von ihm war Endzeit. Und das wurde so ausgewalzt und da wurde auch teilweise Angst verbreitet. Das hat er sicherlich nicht böse gemeint oder so. Im Gegenteil, das ist immer gut gemeint. Aber ich habe dann, ich weiß nicht, das ging 10 Jahre so und habe ich für viele Jahre die Nase voll gehabt von dem Thema und habe mich da auch kaum noch mit befasst. Habe auch ganz lange die Offenbarung nicht mehr gelesen. Ich habe mich als Frischbekehrter und auch als etwas länger Bekehrter sehr viel damit befasst. Das habe ich alles erstmal nicht mehr gemacht. Und als das jetzt passierte mit dem Überfall der Hamas auf Israel, da wurde so ein Schalter umgelegt. So. Jetzt ist das keine Option mehr, nicht darüber zu sprechen. Weil ich bin sehr dankbar, dass unser Pastor uns damals vorbereitet hat auf die Zeit heute, in der wir jetzt sind. Und ich merke bei mir einen Unterschied. Also man hat ein Unbehagen, ja, aber wenn ich die säkulare Welt um mich her betrachte, dann merkt man, dass die Angst sehr zunimmt bei den Leuten. Und das habe ich so nicht. Das heißt nicht, dass ich, wenn hier plötzlich Krieg wäre oder so, dass ich da nicht Angst hätte oder so. Ich bin hier nicht der Superheld. Aber ich habe diese Angst nicht, weil ich weiß, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und ich weiß, dass Gott alles im Griff hat. Und es ist aber gut, dass wir einige Dinge wissen. Es gibt Leute, die beschäftigen sich da nur noch mit. Ich sage mal, das ist das Chip-Evangelium. Da dreht sich alles nur noch um das Zeichen auf der Hand und der Antichrist und wer mag das sein? Und das ganze Denken und die Trübsal und nur dieses Thema noch, das wird dann immer enger. Und da frage ich mich, wo ist dann noch die frohe Botschaft? Und dann gibt es andere, die sagen, da will ich nichts mit zu tun haben. So, ich will mein Wohlfühl-Evangelium, das ich bis jetzt die ganze Zeit gelebt habe, immer weiter haben und lass mich bloß zufrieden mit jeder Veränderung. Das ist beides verkehrt. Beides verkehrt. Und ich sage mir so, wir Christen, wir sind welche, die sagen, pass mal, vor uns liegt ein Sumpf. Und jetzt wird es auch noch dunkel und es ist auch noch Nebel. Aber durch den Sumpf führt eine schmale Holzbrücke. Oder meinetwegen nur so eine Bretter, auf dem man langlaufen muss. Und das Einzige, was wir machen, wir haben eine starke Taschenlampe. Und mit dem leuchten wir. Das Wort Gottes ist ja unser Fußes Leuchte. Und manchmal können wir gar nicht so weit gucken. Manchmal lichtet sich der Nebel ein bisschen. Und manchmal haben wir nur ganz wenig. Aber es ist wichtig, dass wir diese Lampe haben. Und dann denke ich, aus diesem Grunde hat Gott die Offenbarung schreiben lassen durch den Johannes auf Patmos. Aus diesem Grunde hat er Daniel seine Prophetien gegeben und Hesekiel. Und ich kann heute nur ganz wenig davon anschneiden, ganz klar. Also das ist ein kleiner Einblick nur. Und mit großem Respekt wende ich mich dem Wort Gottes zu, weil alles, was ich da finde, muss ich erstmal auf mich selber anwenden. Aber das Letzte, was ich will und was Gottes Wort will, ist Angst verbreiten, sondern ganz im Gegenteil, es soll uns stark machen, dass wir keine Angst haben und dass wir mutig durch diese Zeit durchgehen. Sollte ich mich in irgendeinem Punkt vertun oder irgendetwas falsch auslegen, könnt ihr mich nach dem Gottesdienst gerne ansprechen. Ich lasse mich gern korrigieren und ich erhebe auch nicht den Anspruch, hier den kompletten Durchblick zu haben. Sondern ich gebe einfach nur mit meiner Taschenlampe, die Gott mir gegeben hat, etwas Licht auf einige Punkte und versuche, das richtig zu deuten. Ich fange mal an mit einmal ziemlich zu Anfang von der Bibel. Das ist aber wichtig, weil ich das in Korrelation setzen werde mit der Offenbarung. Und zwar ist das gleich ganz zu Anfang im 1. Mose, im 11. Kapitel. Der Turmbau zu Babel. Es sprach aber alle Welt einerlei Sprache. Da sie nun zogen gen Norden, also gen Morgen, das ist wohl gen Osten, fanden sie ein elendes Land im Lande Sinia und wohnten dort. Und sie sprachen untereinander: Wohl auf, lass uns Ziegel streichen und brennen. Und nehmen Ziegel aus Stein und Erdharz zu Kalk und sprechen: Wohl auf, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst unter alle Länder zerstreut. Da fuhr der Herr hernieder, damit er sich die Stadt angucken sollte und den Turm, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen und haben das angefangen zu tun. Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. In einer anderen Übersetzung heißt es: Es wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, wenn sie so weitermachen. Das müssen wir festhalten im Hinterkopf. Dieser Faktor: Sie sprechen alle eine Sprache, sie haben etwas angefangen und wenn es so weitergeht, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Wohlan, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Mehrzahl. Dass keiner des anderen Sprache verstehe. Also zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, dass der Herr dort selbst ihre Sprache verwirrt hatte und sie in alle Länder zerstreut hatte. Das ist eine Bibelstelle, die kennt jeder. Die ist hier nur ganz kurz angezeichnet, aber die ist äußerst wichtig im Zusammenhang mit dem, was ich mit euch teilen möchte. Dann gehen wir mal in die Offenbarung. Und zwar Offenbarung 13, auch eine sehr bekannte Bibelstelle. Wahrscheinlich haben manche die schon so oft gehört, dass sie in die zur Nase, aber ich möchte sie trotzdem vorlesen. 13. Kapitel. Ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, seine Füße wie Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwen Mund. Da möchte ich gleich sagen, das ist eine Verbindung zum Buch Daniel, wo er die Weltreiche beschreibt. Vielleicht, die das vielleicht schon öfters gelesen haben, da ist einmal von einem Panther die Rede, von einem Bären, von einem Ziegenbock und hier und ein Löwe. Und das ist für mich ein Bild darauf, dass die alten Reiche, das Perserreich, das Römerreich, das griechische Reich, das babylonische Reich, dass diese Reiche wieder stark werden. Und wir sehen ja schon, das wurde vorhin auch gesagt, schon im Gebet, dass sich immer mehr der Fokus auf den Nahen Osten wieder richtet. Und wir hören ganz viel vom Iran, wie stark der geworden ist. Und der Iran kommt ja auch in der Bibel vor, mit der Hisbollah und der ganzen Bewaffnung. Und das ist für mich ein Bild darauf, dass diese alten Reiche wieder zu neuer Kraft entstehen. Und zwar mit dem Ziel gegen Israel und auch gegen uns Christen. Der Drache, das ist der Teufel, gab ihm Kraft. Moment. Und das Tier, das ich sah, das haben wir jetzt. Der Drache gab ihm seine Kraft und einen Stuhl und große Macht. Also dieser Herrscher herrscht über diesen Bereich. Und ich sah seine Häupter eines, als wäre es tödlich wund und seine tödliche Wunde wurde heil. Der Teufel imitiert alles. Jesus war 3 Tage tot im Reich des Todes und kam wieder zum Leben. Und der antichristliche Herrscher, der wird irgendwann mal wahrscheinlich ein Attentat zum Opfer fallen oder so. Man kann doch heute alles faken, kann alles nachmachen. Und er wird dann wie durch ein Wunder wieder auferstehen. Einige Leute sagen auch, Adolf Hitler kommt wieder oder was. Das glaube ich jetzt weniger. Aber der wird also auch versuchen, alles zu imitieren, um die Menschen zu beeindrucken. Ich sage das immer gleich, während ich das lese. Nachher vergesse ich irgendwas und ich gehe da lieber gleich drauf ein. Und der ganze Erdboden verwunderte sich über das Tier und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer kann mit ihm Krieg führen? Und es wurde ihm gegeben, ein Maul, das große Dinge und Lästerung redete und es wurde ihm gegeben, dass es mit ihm 3,5 Jahre währte, also 42 Monate. Diese Zahl taucht immer wieder auf, die taucht schon im Propheten Daniel auf, einmal 7 Jahre, und einmal 3,5 Jahre. Und da sind sich ganz viele Bibelausleger einig, dass der Antichrist, der anstatt Christus, wird 3,5 Jahre in Israel regieren und wird auch Frieden machen. Der wird den Regenwald wieder aufforsten. Der wird die Umweltverschmutzung bekämpfen. Der wird die Rechte der Minderheiten stärken. Der wird alles Mögliche machen, was die Leute begeistern wird. Und nach 3,5 Jahren wird er seine Maske fallen lassen. Macht der Feind immer gerne. Und er tat seinen Mund auf zu Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und es ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde große Macht gegeben über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Name nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, des Lammes, das erwürgt wurde, also Jesus, von Anfang an der Welt. Hat jemand Ohren zu hören, der höre. Wenn jemand andere ins Gefängnis führt, der wird selbst ins Gefängnis gehen. Wenn jemand andere mit dem Schwert tötet, wird er selber mit dem Schwert getötet werden. Hier ist die Geduld und der Glaube der Heiligen gefragt. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte 2 Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übte alle Macht des ersten Tieres vor ihm auch. Und es macht, dass die Erde und alle, die darauf wohnen, das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war, anbeten und tut große Zeichen. Es macht, dass Feuer vom Himmel fällt vor den Menschen. Also er macht den Elia nach sozusagen. Und verführt die auf der Erde wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, vor dem Tier zu tun. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen von dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und wieder lebendig geworden ist. Und es wurde ihm gegeben, dass es dem Bild des Tieres den Geist gab, dass das Tier des Tieres Bild redete und machte, dass alle, welche das Tier anbeteten, dass alle, die nicht des Tieres Bild anbeteten, getötet wurden. Ich muss nochmal unterstreichen, ich will hier keine Angst verbreiten. Ich glaube, das meiste davon werden wir gar nicht mehr mitkriegen. Da kann ich mal eine andere Predigt überhalten, warum ich ganz fest glaube, dass wir vor dem entrückt werden. Da gibt es wirklich ganz klare biblische Hinweise. Aber trotzdem werden wir mitkriegen, wie diese Dinge sich entwickeln. Und wir werden die Möglichkeit haben, unsere Mitmenschen zu warnen. Oder vielleicht auch Christen, die im Tiefschlaf sich befinden, aufzuwecken. Fakt ist, vor 70 Jahren konnte sich keiner vorstellen, dass es mal Fernseher gibt von 5x5 Meter Größe oder noch größer, die an der Wand hängen, wo man mit einem kleinen Zapper, pop, 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 und das Bild ist dann da und das spricht. Dann, ich weiß nicht, ob ihr wer die Gruppe ABBA kennt. Ich mag die Musik, die Texte sind weniger, aber die Musik mag ich sehr. Und die haben vor 2 Jahren, weil die ja auch schon alt sind und die haben keine Lust mehr, selber auf der Bühne zu stehen, haben die von sich Avatare machen lassen. In London spielen die jetzt jeden Tag in junger Gestalt. Noch nicht ganz perfekt, muss ich sagen. Ich habe da Bilder von gesehen. Aber ich denke mal, die nächste Generation von Avataren, die wird so echt sein, dass wenn du da im Publikum sitzt, dann denkst du, die sind da wirklich auf der Bühne. Das hätte man sich vor 40 Jahren nicht vorstellen können. Also ich habe mir sagen lassen hören, dass die tanzen zwar da auf einer Ebene und die werden dann begleitet von einem Orchester, das das Ganze noch ein bisschen lebendiger macht, aber diese 4 Protagonisten von ABBA, die jungen Avatare von denen, die sind immer auf einer Ebene, aber da siehst du die in 3D. Und die tanzen da richtig und die singen da richtig. Und lass die Technik noch ein bisschen weiter fortschreiten, dann kannst du den Unterschied zwischen echt und unecht nicht mehr sehen. Und dann werden die das auch nicht nur auf einer schmalen Ebene machen, sondern da wird das breiter möglich sein. Dann habe ich letztens durch Zufall eher einen Film gesehen über Human Robots. Die werden ja in Japan und China entwickelt. Mittlerweile haben die Bartstoppeln. Mittlerweile haben die so und so viele Gesichtsmuskeln. Ich weiß nicht, wie viele Gesichtsmuskeln der echte Mensch hat. Aber die erhöhen das ständig. Das ist ja das, was unsere Mimik ausmacht. Und zu Anfang sahen die noch richtig doof aus. So. Und mittlerweile können die schon viel mehr. Und ich weiß nicht, ich habe mal vor vielen Jahren den Film Terminator gesehen mit Arnold Schwarzenegger. Da ist eine Szene, da kommt der Typ aus der Zukunft und sagt der Frau, dass das und das, was alles kommen wird. Und dann sagt die Frau, das war so ein entscheidender Satz. Das ist unmöglich. Und er, stimmt, aber nicht in 40 Jahren. So, und ich glaube, da sind eine Menge Dinge möglich. Also das ist durchaus vorstellbar, dass dieser Weltherrscher, der predigt jetzt zum Beispiel in Rom oder Jerusalem oder wo auch immer, oder in New York meinetwegen, und seine ganze Mimik und alles wird 1:1 zu den ganzen Robotern übertragen, die auf der Welt überall im Rathaus da stehen und Rede halten zu den Leuten. Oder da, wo kein Geld für Roboter da ist, dann sind da nur Avatare da vielleicht oder so. Keine Ahnung. Das ist alles jetzt machbar. Alles nicht mehr unmöglich. Oder 3D-Fernsehen. Aber wie gesagt, wir sehen, dass diese Dinge sich entwickeln. Jetzt mal was Positives. Meine Frau hat auf der Arbeit mit einem Arbeitskollegen über diese Dinge gesprochen. Und dann sagte einer, Mensch, hätte wir das vorher gewusst. Da sagte meine Frau, Moment mal, das sagen wir seit 40 Jahren. Und keiner hat uns zugehört. Wir waren Verschwörungstheoretiker. Die Leute haben über uns gelacht. Und dann verstummte der. Und wisst ihr, was ich merke? Wenn ich heute mit den Leuten, ich habe viele Gespräche jetzt mit Unbekehrten über den Glauben, durch die Zeit, in der wir sind, die werden immer offener. Also es ist tatsächlich so, dass diese ganzen Dinge, die werden jetzt offenbar, ich kann dir das zeigen, hier steht in der Bibel, das haben wir vor 40 Jahren schon gesagt. So, das gibt's ja gar nicht, ja. Und damals haben sie alle über uns gelacht und uns für verrückt gehalten. Und mittlerweile merke ich so, dass einige Lacher verstummt sind. Ich sehe das Ganze positiv, weil das ist für uns die Möglichkeit, noch viele zu erreichen. Der falsche Prophet macht, dass die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte allesamt ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder Stirn bekommen, damit niemand mehr kaufen und verkaufen kann, es sei denn, er hat das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens auf der Hand. Den Rest kann ich mir schenken, das kennt ihr alle, die Zahl 666. Viele wissen, dass, jetzt habe ich gerade was nicht dabei, wenn ich jetzt irgendwas hätte hier, eine Colaflasche oder irgendwas, da sind diese Dinger da, und da ist immer die Zahl 666, die erste Zahl ist 6, das nur nebenbei. Ich glaube, der Feind, der hat Spaß daran, so eine kleine neckischen Sachen zu machen. Dieser Strichcode, genau. So, deshalb trinke ich das trotzdem oder er kauft das trotzdem. Aber der Feind, der liebt das ja, sich selber die Ehre zu geben. Sich selber die Ehre zu geben. Der Teufel liebt es, Ehre. Er braucht Ehre, er braucht Anbetung. Da ernährt er sich von. Okay, Entschuldigung. Und vor 3 Wochen schickte mir einer eine WhatsApp. Und da siehst du eine bestimmte Bank in Deutschland. Und dann siehst du da zwei Typen, die unterhalten sich und sagt, das gibt's doch gar nicht. Wieso hat die das schon und wieso wir noch nicht? Da siehst du eine Frau, die geht zu so einem Automaten, hält da ihre Hand und bupp, und dann kriegt sie das Geld oder die Tür öffnet sich. Das ist die Zukunft. Bauen auch sie sich einen Chip in die Hand ein. So. Und ich hab vor 2 Jahren haben wir eine Predigt gehört. Da hat einer gesagt, ein junger Prediger, ich halte ihm was zugute, dass er unerfahren war. So ein Quatsch, nur weil man Hunde chippen kann, da wird das doch bei den Menschen nicht passieren, die immer diese Panik mache. Da habe ich gedacht, Mann, Alter, halt doch die Klappe, wenn du davon keinen Plan hast. Habe ich so gedacht. So, wenn du das nicht glauben kannst, dann sag doch einfach gar nichts. Aber fang hier nicht an, die Leute künstlich zu beruhigen. Das Ding ist schon im vollen Gange. Ich glaube allerdings auch, das ist wieder sehr positiv, dass viele Menschen wollen das nicht. Die haben ein Experiment gemacht in einem afrikanischen Staat. Ich weiß es nicht genau, Uganda, Nigeria, ich weiß es nicht genau. Und da haben 14% der Bevölkerung fand das gut und die restlichen haben gesagt, nee, wir wollen Bargeld behalten. So, das wird noch eine Zeit dauern, um die Menschen zu überzeugen. Jetzt komme ich zu ein paar Fakten, die ich die letzten Wochen, ich habe mich da wirklich jahrelang nicht befasst, aber jetzt habe ich mich da mal mit befasst und ich werde danach auch wieder mehr evangelistisch predigen oder auch, also mein Hauptziel ist, Menschen zu Jesus zu bringen und Leute, die an Jesus glauben und vielleicht auch frisch dabei sind, zu stärken und zu ermutigen und so weiter. Das ist mein Hauptauftrag. Aber jetzt ist mal ausnahmsweise das Thema Endzeit dran. Und immer wenn Menschen mich da fragen, kann ich da auch Auskunft geben, taschenlampentechnisch, ne? Versteht ihr? Das ist nicht mein Hauptthema, mein Thema dreht sich um Jesus und nicht um den Antichristen oder was der Teufel vorhat. Aber wir müssen es trotzdem wissen. Das ist schon wichtig. Ich wehre mich gegen dieses Hyperventilieren, ne? Dass sich alles dann nur noch um diese Dinge dreht. So. Lass uns mal lieber über Heilung sprechen und über Befreiung. Und lass uns mal sprechen über, dass Menschen seelisch gesund werden und nicht so sehr, was der Feind alles macht. Das sehe ich doch. Ich habe doch offene Augen. Ich sehe doch, was er macht. Das gibt so eine Stadt in der Schweiz, Davos heißt die. Und da treffen sich immer die Wirtschaftsweisen, angeblich zu Gesprächen, zum Austausch. Und ich habe selber geguckt auf der Homepage von Davos und da haben die ihre Ziele genannt. Ich kannte die Wörter gar nicht. Da wurde genannt zum Beispiel Vertical Farming oder Smart Farming. Heißt nichts anderes wie Abschaffung der Bauern auf der ganzen Welt. In den Großstädten soll lauter so dünne Streichholzhochhäuser gebaut werden. Da werden Tomaten, Weizen, alles angepflanzt von Robotern. Es braucht keine Menschen mehr. Und da, wo noch Felder bedient werden, dann ist da einer, das kann 17-Jähriger sein oder so, der hat nur einen Computer, der steuert dann die ganzen Maschinen, die auf geebneten Feldern alles einernten. Das wird alles vollautomatisch. Das ist das Ziel. So nach dem Motto, wird das Land geschont, dann ist das energieeffizienter, das wird dann auch ganz salbungsvoll alles erklärt auf dieser Homepage von denen. Und das Ziel ist Abschaffung der Bauern. Ich sage auch gleich warum. Dann, ich habe selber eine Ausbildung gemacht als Erzieher, noch vor kurzem, in meinem Alter, vor einem Jahr, habe ich das abgeschlossen. Und ein ganz großes Thema war da Diversität und die Abschaffung der Geschlechter. Ich habe mich immer gewundert, ich habe gedacht, okay, der Teufel, ist ja klar, der macht alles madig, was Gott macht. Und wenn er den Regenwald abholzt, weil Gott den Regenwald geschaffen hat. Der Teufel freut sich über Kleines und Großes, was er kaputt machen kann. Aber ich habe mich gefragt, so, aber was haben Menschen denn davon? Dass eine kleine Minderheit von Leuten, die Probleme haben mit ihrem eigenen Geschäft, plötzlich zur Hauptperson werden in einem Volk und plötzlich wird alles durchgegendert, sage ich immer. Wenn das nicht so traurig wäre, wäre das lustig eigentlich, ne? Aber warum? Was verbirgt sich dahinter? Und da habe ich jetzt mehrere Predigten drüber gehört und auch wissenschaftliche Essays oder so mitbekommen. Die Antwort ist ganz einfach. Leute, die nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind oder irgendwas dazwischen, die haben doch keine Identität, keine richtige. So stell dir vor, versteht mich nicht falsch, ich verachte niemanden, der transsexuell unterwegs ist oder vom anderen Ufer ist. Auf keinen Fall. Zu den Christen gehöre ich nicht, die mit Steinen werfen. Ich sag mal, sei froh, dass du selber nicht bist. Aber die Typen, die sich hinstellen politisch und sagen, das ist alles normal, das muss gefördert werden. Das ist eine ganz andere Hausnummer. So die Leute, es gibt für jeden Befreiung, der Herr ist gnädig und der Herr erbarmt sich. Er hat sich auch über die Hure Rahab im Alten Testament erbarmt und er hat sich über die Ruth erbarmt, die von den Moabitern kam, die nie ins Reich Gottes reinkommen sollten. Also Gott liebt den Sünder, aber dieses Abschaffung der Geschlechter und Vermischung von allem, das dient dem Zweck, die Identität den Menschen zu rauben. In dieselbe Hausnummer fällt übrigens auch das Abschaffen der Nationalstaaten. Ich habe jetzt hier was vorgelesen von diesen Königreichen. Ich habe da nicht so den Einblick. Da gibt's Prediger, die haben viel mehr Einblick. Aber Fakt ist, dass Europa wird wieder eine Supermacht. Und wahrscheinlich werden da auch noch Länder wie Syrien oder der Iran mit dran beteiligt sein. Und was da in Davos beschlossen wird auch, oder was sie letztlich wollen, sie wollen nicht mehr Deutschland, sie wollen nicht mehr Frankreich, sie wollen Europa. Und dann, das ist aber nur der erste Schritt, nachher im Endeffekt soll es die ganze Welt sein. Das kommt mit in die gleiche Nische wie keine Geschlechter. Wenn ich nicht weiß, ob ich ein Deutscher bin oder ein Franzose oder ein Indianer oder keine Ahnung, wenn alles vermischt wird, dann habe ich auch Probleme mit der Identität. Und dieser Identitätsverlust, der ist super praktisch. Für wen? Für jemanden, der Macht ausüben will. Wenn ich selbstbewusste Leute, so wie Typen wie ich zum Beispiel, ich weiß, wer ich bin in Jesus und ich kenne meine Fehler, ich kenne meine Schwächen, ich bin auch nicht depressiv, aber ich bin auch nicht hier die Nase hoch, das hat Gott mir abgewöhnt. Aber ich weiß, wer ich bin und ich gehe mit erhobenem Haupt durchs Leben. Das ist ganz ätzend, das wollen die nicht. Das wollen sie auch bei den Kommunisten, wollten sie das nicht. Bei den Nazis wollten sie das nicht. In islamischen Terrorregime. So eine Leute sind nicht gefragt. Es sei denn, die Selbstbewussten geben sich dem Regime zur Verfügung und werden dazu Schergen oder so. Dann ist das wieder angesagt. Aber wenn du ein freidenkender Mensch bist und du sagst, Moment mal, das sehe ich aber anders, ganz schlecht, ganz schlecht. Und ein Politiker sagte, ich weiß jetzt mal nicht wer, ich muss da nochmal nachfragen. Ich will hier auch kein gefährliches Halbwissen weitergeben, aber es wurde ein Politiker mal gefragt, warum er so viel Angst verbreitet in seiner Politik. Dann sagt er, Leute, die Angst haben, lassen sich besser beherrschen. Ganz einfach. So, und das ist einfach das, was ich möchte oder was Gott vor allen Dingen möchte. Wir sollen die Taschenlampe haben Und das soll mich nicht interessieren, wer zu meiner Linken im Sumpf untergegangen ist oder zu Rechten oder was da schon alles passiert ist, sondern ich habe auf diesem schmalen Weg weiterzugehen und irgendwann ist der Sumpf auch vorbei. Gott ist mit uns und wir brauchen vor diesen Dingen, die jetzt kommen, keine Angst haben, aber es ist gut, dass wir einen klaren Blick haben. Dieses Vertical Farming und dieses Smart Farming, das hat nochmal eine andere Ursache, weil überall auf der ganzen Welt sind die Handwerker, die Bauern und ja, überhaupt die ganzen Leute, die das alles zusammenhalten, immer die Politiker oder andere, oder ich komme ja auch aus dem Pflegebereich, wir machen ja in dem Sinne nichts Produktives, aber wenn wir die ganzen Straßenbauarbeiter nicht hätten und wenn wir die ganzen Baggerfahrer nicht hätten und wir hätten die ganzen Dachdecker nicht und die ganzen Bauern und die ganzen Feuerwehrleute oder so, dann würde die Gesellschaft ganz schön alt aussehen. Aber genau das wollen sie. Du kannst heute schon die Feuer löschen mit Drohnen und so. Und das geht vielleicht sogar besser als mit Menschen. Und irgendwann wird die Feuerwehr obsolet sein. Aber die Feuerwehrleute selber, die haben eine Identität, die wissen, wer sie sind, die wissen, dass sie einen guten Job machen. Und die sind stabil und das ist nicht gefragt. Bauern, das sind bodenständige Leute, schon im 14. Jahrhundert oder 15. Jahrhundert zur Zeit Luthers. Da haben die Ritterschaft hat die Bauern total geknechtet. Und irgendwann, die Bauern wurden auch besiegt, aber später haben die Ritter doch Zugeständnisse gemacht, weil ihnen wurde klar, wenn wir die Bauernschaft zerbrechen, dann wird die ganze Gesellschaft zusammenbrechen und dann gibt's auch kein Essen mehr und keine, damals gab's ja noch keine Arbeitsroboter und keine Landmaschinen, die von alleine laufen. Und deshalb wurden den Bauern dann mehr Rechte zugestanden und es gab eine ganze Zeit, wo es den Bauern relativ gut ging. Und jetzt wurde zum Beispiel gesagt, ja, was wollen die überhaupt? Das sind doch alles Großbauern, die haben riesige Trecker und alles. Ja, das sind deshalb Großbauern, weil die Kleinbauern haben sie alle schon wegreduziert. Und nur die ein bisschen mehr Kohle hatten oder das geschafft haben, haben sich noch retten können. Und das Nächste, was ist, dass die auch wegreduziert werden. Und auch wieder mit dem Ziel, diese Bauern werden dann irgendwann Lohnsklaven irgendwo und werden nicht mehr selbstständig, selbstbewusst, selbstbestimmt arbeiten können, sondern sie werden irgendwo in der Fabrik oder wo auch immer irgendwelche anderen Tätigkeiten machen müssen und sind dann viel leichter zu beherrschen. Dann noch das Letzte mit dem Zeichen auf der Hand. Ich weiß nicht, das kriegt ja jeder mit, dass das Bargeld immer mehr eingeschränkt wird. Das Ziel ist aber, ein Wissenschaftler, kein Christ, hat gesagt, dass der Ukraine-Krieg und auch was in Israel abgeht, teilweise auch der Ablenkung dient, damit die Weltbevölkerung gar nicht mitkriegt, dass gerade alles total umgebaut wird. Das nennt sich dann der Great Reset. Das wird da auch in Davos beschlossen. Und das bedeutet, dass alle Banken irgendwann sich fusionieren, dass es nur noch eine Bank gibt. Und später werden so viele Fälle bekannt werden von geklauten Kreditkarten, dass man sagt, das geht so jetzt nicht mehr. Jetzt kann jeder so ein Zeichen auf so ein Ding, so ein Chip in die Hand reinkriegen. Und die Intellektuellen oder die ganz Wichtigen, die kriegen das in die Stirn. Was meinst du, dann kommt jemand zur Bank und der macht dann so beim Automaten. Und alle zucken zusammen, oh, das ist einer von den Mächtigen. So, das wird Respekt erzeugen. Und dann werden viele Leute sagen, warum habe ich so ein Ding nicht auch? Und dann wird es Leute geben, die werden demonstrieren. Ich will auch endlich so ein Chip haben, ich will keine Karte mehr. Und ganz zum Schluss werden sie sagen, so, die das nicht wollen, die müssen jetzt. So, ob wir das noch mitkriegen, weiß ich nicht. Das sagt vielleicht durch, ich weiß es, das können wir nicht wissen. Wir können das nicht wissen. Vielleicht sind wir dann schon weg. Vielleicht müssen wir noch eine Zeit durchstehen. Aber eins weiß ich, ob wir diese Zeit noch mitkriegen oder nicht. Gott, in der Bibel steht nirgends, eine große Zahl von Christen verhungerte, weil sie das Zeichen nicht annahmen. Das steht in der Bibel nicht. Das weiß ich also auf Gewissheit. Das heißt also, der Herr wird irgendetwas tun, um uns durchzutragen. Wie gesagt, ich will hier keine Spekulation machen. Dinge, die ich nicht weiß, werde ich auch nicht predigen. Es gibt aber Prediger, die wesentlich mehr Einblick in diese Dinge haben im Wort Gottes. Und ich versuche mich da auch immer mit schlau zu machen, seit neuestem. Und bin auch offen dafür, wenn ich da irgendwie eine neue Information kriege, die mir schlüssig erscheint. Aber hier möchte ich nur das weitergeben, was ich in meinem Herzen als gesichert betrachte. Dann gehen wir mal in den, warte mal, 1. Timotheus, 1. Timotheus 4. Der Geist Gottes zeigt deutlich, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Teufel anhängen. Durch ihn, die in ihrer Überheblichkeit Lügen reden und ein Brandmal im Gewissen haben. Die da gebieten, nicht ehelich zu werden und die meinen, die Speisen, die Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Danksagung den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alle Kreatur Gottes ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Ich habe nichts gegen Leute, die vegan leben oder vegetarisch, aber ich habe was dagegen, wenn da Leute eine Religion draus machen. Und das wird ja immer mehr, geht ja immer mehr in die Richtung. Die wollen ja auch die Nutztiere abschaffen, weil die ja alles angeblich die Atmosphäre vergiften. Die Sünde ist es, was die Atmosphäre vergiftet, vor allen Dingen. Und diese humanistischen Lehren, die schleichen sich auch in die Gemeinde ein. Ich bin überzeugt davon, dass ihr, so wie ich euch kennengelernt habe, dass ihr da nicht von betroffen seid. Aber trotzdem ist es gut, wachsam zu sein. So eine Sachen wollen sich einschleichen. Und ich weiß noch, wie diese Greta Thunberg, wie die plötzlich so als Heilige gehalten wurde, auch bei Christen. Ich war da immer ein bisschen skeptisch. Ich habe gesagt, Mensch, wenn die sagt, ihr müsst in Panik geraten, ist das die Handschrift Gottes, in Panik geraten? Gut, das ist ein kleines Mädel, hat man auch Achtung vor irgendwie, aber so, dass das eine Heilige ist. So, jetzt hat sie ganz offen ihr wahres Gesicht gezeigt, wo sie jetzt total gegen Israel erwettert und die israelischen Klimaaktivisten total vom Kopf stößt und dass sie die Hamas da angegriffen hat. Okay, das ist ganz schlimm, aber das setze ich ja voraus. Aber jetzt die bösen Israelis, und die haben auch keinen Plan, wie Israel entstanden ist, dass das alles gekauft wurde und dass die Engländer da auch viel Mist gebaut haben und so weiter. Ich sage zu Israel gleich auch noch ein paar Sätze, aber es werden Dinge auch offenbar. Und auch diese ganze Umweltreligion. Also ich bin der Letzte, der sagt, holzt man den Regenwald weiter ab oder so. Ne? Das hat Gott geschaffen. Ich finde das auch nicht schön, wenn Tiere ausgerottet werden. Aber da wird so eine Angst mit verbreitet, dass die Leute immer mehr in die Angstnische gebracht werden, damit man sie besser beherrschen kann. Ich habe vor 40 Jahren schon, vor 40 Jahren war ich 2 Jahre bekehrt, da habe ich schon gesagt, der Antichrist, der wird den Regenwald wieder aufforsten. Und er wird ganz große Umweltprojekte machen. Und er wird Projekte für die Armen machen und alles. Das wird er machen. Und damals, da hieß es, man kann den Regenwald nicht wieder aufforsten. Mittlerweile weiß man, dass das doch geht. Das haben die jetzt wissenschaftlich seit Jahrzehnten jetzt schon in den Griff gekriegt. Und der Antichrist, der wird da, das kann man ja auch schön übertragen in dem Fernsehen, der wird riesige Projekte machen. So, China ist ein kleines Vorbild. China ist ja schon ganz dicht dran an dem, was die in der Endzeit gang und gäbe sein wird auf der Erde. Da ist ja schon die totale Überwachung. Also hier möchte ich wirklich jetzt gerade nicht leben, ehrlich nicht. Und die Chinesen machen im Augenblick weltweit eins der allergrößten Aufforstungsprogramme überhaupt. Da ziehe ich auch den Hut vor. Aber man fragt sich immer, zu welchem Zweck dient das? Dann habe ich hier noch aus dem zweiten Timotheus. Das sollst du wissen, 2. Timotheus 3, dass in den letzten Zeiten greuliche Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geizig sein, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die Wollust mehr als Gott lieben. Soweit erstmal, ich lese gleich weiter. Ich weiß auch, als ich jung an Jahren war, da konnte man sich einen Krimi angucken mit Achim Fuchsberger oder so. Da waren da die Bösen, da waren die Guten. Es gab klare Regeln. So, heute gibt's kein, da ist alles, die Guten sind böse, die Bösen sind gut. Wie in Filmen alleine die Kinder mit ihren Eltern umgehen. Was den Kindern, die Fernsehen gucken, schon vorgespielt wird. Die Kinder sind nur beleidigt, ständig schlecht gelaunt, schnauzen ihre Eltern an. Der Vater, das ist der sich irgendwo in der Ecke verkriecht und sich nichts traut, die Mutter dominiert total, schreit jeden an und hat alles im Griff. Der Papa ist das Häschen, wenn überhaupt. Und natürlich ist er auch schon der dritte oder vierte oder fünfte. Das Böse wird normalisiert bis zum Gehnichtmehr. Ich kann es auch, ich gucke sowieso nicht so viel, aber man kann sich das alles gar nicht mehr angucken. Oder ein moderner Tatort, wenn er nicht vom anderen Ufer ist oder was weiß ich, dann ist die Welt nicht in Ordnung. Da fesselt er echt nicht am Kopf. Aber wisst ihr was, das ist alles gewollt. Da gibt's Kräfte im Hintergrund, oder ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Da geht's um Dollars, da geht's um Geld. Und wenn du einen Tatort drehst und du richtest dich nicht nach einigen Vorgaben, ne, möglichst depressive Hauptdarsteller, möglichst hoffnungslose Botschaft, und dann müssen da bestimmte Dinge, werden da reingedrückt, immer wieder. Und vor allen Dingen immer die Hauptkommissarin, die geschieden ist natürlich, die ist mit ihrer Freundin zusammenlebt, und so eine Sache alles. Ne. Ich übertreibe jetzt ein bisschen oder vielleicht auch gar nicht. So, und das ist gewollt, das ist nicht Zufall. Ich weiß nicht, ob ihr die englische Sendung Barnaby kennt. Die alten kann man sich gut angucken, die neuen, oh mein Gott. Ja, ich will keine Werbung machen für irgendwelche Filme. Am besten ist gar kein Fernsehen gucken. Und am besten ist so wenig wie möglich Internet und so wenig wie möglich sich mit diesen ganzen negativen Nachrichten füllen. Jetzt werden auch die Christen angesprochen. Einige haben den Schein eines gottseligen Wesens. Nee, hier steht die, einen Schein eines gottseligen Wesens haben, aber seine Kraft verleugnen. Die sollst du meiden. Ich habe schon viel mit Christen aus anderen Kirchen oder so zu tun gehabt, die gut drauf waren. Und ich habe auch schon mit Christen zu tun gehabt, wo auch die geistlichen Leiter, wenn du da irgendwie sagst, so, man muss gerettet werden oder Jesus heilt Kranke oder es gibt Dämonen und Engel, da zucken die zusammen und dann merken die gleich so, du nimmst die Bibel wörtlich, ja, bist du von gestern oder was? Nee, ich bin nicht von gestern, ich bin von morgen. So, ich stehe mit beiden Beinen im Leben. So, aber es ist so üblich geworden, das Wort Gottes zu relativieren. Und das möchte ich nicht. Ich möchte das Wort Gottes wirklich nehmen als Wort Gottes und auch seine Kraft nicht verleugnen, sondern möchte die Kraft, die das Wort Gottes gibt, jedem anempfehlen und auch selber gerne inhalieren, selber gerne in Anspruch nehmen. Dieselben sind die, die in die Häuser schleichen hin und her und Weiblein gefangen führen, die mit Sünden beladen sind und mit mancherlei Lüsten umgetrieben. Sie lernen immer dazu und können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Naja, da werden da so Leute aus der Bibel genannt, Jannes und Jambres. Das ist leider eine Zeit, in der wir sind, die auch zur Sorge Anlass macht. Aber sie soll uns dazu bringen, dass wir als leuchtende Botschafter den Menschen dienen. Ich habe jahrelang Jugendarbeit gemacht in Itzehoe und Heigendorf. Und viele von den jungen Leuten, denen ich jahrelang, wir haben manchmal 2 Stunden Bibelarbeit gemacht, ohne dass das langweilig wurde. Aber ich sehe, die müssen doch ihre eigenen Erfahrungen machen, inklusive meinen eigenen Kindern. Und ich merke so, dass das ein ganz großes Ding heute ist, so, dass man erstmal Partnerschaft ausprobiert. So, dann ist man mal mit dem zusammen, dann ist man mal mit dem zusammen. Und wenn die Seele richtig schön zerfleddert ist, kommt man dann zusammen und dann trägt man diese ganzen Verletzungen in die Ehe, in die Beziehung rein und dann gerne nach ein paar Jahren wieder Scheidung. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Trend. Aber Gott hat mir auch mal gezeigt, hat er mich getröstet. Wir werden erleben, dass Gott in der Endzeit viele Ehen heil macht, viele Beziehungen zwischen Müttern und Vätern und Kindern und Großeltern und so weiter und auch in der Familie mit Onkel und Tante und so weiter, wo Streit ist, wo man nicht mehr miteinander redet, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist. Er wird genau das Gegenteil von dem machen, was in der Welt immer mehr abrutscht. Ich habe auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe, ich habe vor vielen Jahren mal einen Traum gehabt. Ich habe eine große Billardplatte, es war so eine Platte wie ein Billardtisch oder so. Die war etwas gebogen, so wie eine Straße, und in der Mitte waren lauter Metallkugeln. Und links und rechts war wie bei so einem Billardtisch so eine Umgrenzung. Und dann fing dieser Tisch plötzlich an zu wackeln. Und dann rollten ein Teil der Kugeln auf die eine Seite und ein Teil der Kugeln auf die andere Seite. Und dann fragte ich den Herrn, was er mir damit sagen möchte. Und er sagte, Gott, noch sieht es bei vielen Christen so aus, als wenn alles normal ist, aber es werden Erschütterungen kommen, die ja mittlerweile auch schon angefangen haben. Und dann werden die einen sich entscheiden, ganz wegzugehen zu Gott und in den Humanismus rein oder in die Gottlosigkeit oder in so ein weichgespültes, alles ist okay, du bist okay, ich bin okay, Evangelium. Und die anderen, die werden sich immer mehr richtig hinwenden zum Herrn und mit Gott ernst machen. Und das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, das hat einfach was mit Hingabe zu tun, weil mit Gesetzlichkeit erreicht man gar nichts, mit erhobenem Zeigefinger wird ein Mensch sich nicht richtig ändern, sondern das muss von innen herauskommen, die Änderung. Man muss von innen heraus überzeugt sein, dass Heiligung, gelebte Heiligung, nicht nur Heiligung im Sinne von, ich empfange das mal vom Herrn, ob man das jetzt sieht oder nicht, ist egal. Nee, das ist nicht egal. Es ist wichtig, dass die Menschen um uns rum sehen, dass wir anders sind. Und das strahlen wir dann ab und das können wir dann auch weitergeben an die Menschen. Dann habe ich aus dem Petrusbrief noch was. Und zwar sagt Petrus im ersten Petrusbrief im 4. Kapitel ab Vers 12: Ihr Lieben, lasst euch die Hitze, die euch begegnet, nicht befremden, die euch widerfährt, damit ihr versucht werdet, als widerführe euch damit etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr um Christi willen geschmäht werdet, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Niemand unter euch aber leider als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter und so weiter. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, er ehre aber Gott in einem solchen Fall. Soweit erstmal. Ich habe zum Beispiel erlebt in meiner Ausbildung und auch auf meiner Arbeit, dass manchmal muss man einfach den Mund halten. Manchmal kann man nicht einfach Jesus bezeugen, sondern manchmal muss man erstmal durch Leistung der Welt gegenüber, nicht Gott gegenüber. Gott gegenüber brauchen wir keine Leistung erfüllen, damit er uns gnädig ist. Der gibt uns die Gnade so. Aber der Welt gegenüber, die beurteilt uns nach unseren Leistungen. Und die Bibel sagt uns, wir sollen ein lebendiger Brief Christi sein. Und gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, in der Pflege, da kannst du dich engagieren oder du kannst gelangweilt sein oder du kannst auch einen ganz schlechten Job machen. Und ich habe in einer Arbeitsstelle angefangen und das war recht schwer, der Beginn. Die Betreuung, die ich da machen musste, das war schon ein steiniger Weg. Und so ein bisschen vergleichbar mit Josef, der im Haus des Potiphar und später im Gefängnis seinen Job machen musste. Er hat zwar gut gemacht, aber gleichwohl war er ein Gefangener. So, und mir kam das auch ein bisschen vor. Ich war gefangen in diesen ganzen Umständen und konnte wenig von Jesus erzählen. Und jetzt vor kurzem hat der Chef, da hatten wir eine große Versammlung, da hat der Chef mich nach vorne geholt und hat positive, freundliche Worte für mich gehabt. Also das ist die Botschaft, die ich getan habe, ist angekommen in der sichtbaren Welt. Und dann hatte ich plötzlich die Möglichkeit, kurz und knapp, aber ganz direkt vor einer großen Mitarbeiterschaft Jesus zu bezeugen. Und das war so gut, das war so ein tolles Gefühl. So, das war dann Wonne und Herrlichkeit in dem Moment. Es war ganz viel Anfechtung und Schwernis und nicht so einfach und in meinem Alter nochmal einen neuen Job anfangen. So, ich habe da vor 5 Jahren angefangen, dann, weil ich in dem alten Job hatte ich versagt, habe ich auch hier schon mal erzählt, da habe ich in der Betreuung da ein paar Jungs, ich habe die nicht vernünftig beaufsichtigt und dann haben die geklaut. Das war sehr demütigend für mich, dann zu erkennen, muss im sichtbaren Bereich auch wirklich hier ein Zeugnis sein. Das konnte ich dann in dieser anderen Arbeitsstelle ausgleichen, zum Glück. Da konnte ich dann ein gutes Zeugnis sein und dann konnte ich auch von Jesus reden. Und ich weiß ganz genau, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin jetzt Rentner seit 2 Wochen. Das ist total cool, ich bin gerne Rentner. Jetzt kann ich endlich eine Menge Sachen machen zu Hause und kann auch mehr predigen oder mehr für Gott im worttechnischen Sinne tun. Aber ich habe in der Zeit wirklich lernen müssen und es war nicht immer einfach, im Gegenteil, es war auch oftmals echt schwer. Aber als Belohnung kam dann am Ende von der Wurst bei raus, dass ich da auch Zeugnis geben konnte. Und ich erlebe auch jetzt in der letzten Zeit, durch diese Zeit, in der wir leben, das kriegen die Leute ja mit, was mit den Bauern passiert. Es gibt zum Glück jetzt eine Menge Leute, die ins Nachdenken kommen. Und ich frage mich auch, ob das im Sinne von diesen Wirtschaftsweisen da in Davos ist. Vielleicht haben die es, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, ein Professor behauptete, ob das jetzt stimmt, aber die Vermutung ist nicht ganz abwegig. Der sagt, früher wurden die Politiker ausgewählt, die mussten mindestens über 60 sein. Und die Politiker, die in Davos vom World Economic Forum da ausgebildet werden. Die sollen möglichst jung und unerfahren sein. Und da sagte der, es wird auf die Karte Unerfahrenheit und Dummheit gesetzt. Das heißt, es werden uns Politiker vor die Nase gesetzt, die wirklich dumme Sachen machen, damit die Leute immer genervter sind und sagen, wir brauchen einen starken Mann. Wir brauchen jetzt einen, der hier aufräumt. So, und ich bin echt froh, dass wir diese Sachen ganz klar sehen können. Und mich beeindruckt das nicht. Ich mache da auch nicht mit. Ich habe da eine Zeit lang auf die Politiker immer geschimpft. Gott hat mir gesagt, nee, bete mal für die. Weiß ich das, ob die Baerbock sie nicht bekehrt? Oder die Lang oder der Habeck? Vielleicht bekehren die sich. Vielleicht sitzen die eines Tages hier und preisen Gott. Das sind Menschen, das sind nicht unsere Feinde. Und wenn sie sich zu Feinden Gott machen, das müssen sie mit Gott dann abmachen. Aber unser Job ist, für sie zu beten und nicht über sie zu schimpfen. Noch ein Wort zu Israel. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, als die Party da war, das hat ein bekehrter Jude erzählt. Da haben die unter anderem einen Staat noch gehabt und haben da eine wilde Party, wie auf der ganzen Welt, jeder mit jedem. Und dann kann man nachlesen im Alten Testament, was dann passiert. Sie wollen Jesus nicht, sie wollen Gott nicht, sie wollen Jesus nicht. Und dann lässt Gott Gericht zu. Das heißt nicht, dass Gott sein Volk verworfen hat, aber Gott benutzt sein Volk als Beispiel. Und ich sage mal so, wenn Deutschland und die westliche Welt weiter so abrutscht in die Gottlosigkeit, dann werden Gerichte kommen. Und inwieweit wir die mitkriegen, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, wenn die Gerichte kommen, dann sind wir nicht dazu da, Angst zu haben oder uns den Tod dabei zu wünschen, sondern dann sind wir die Felsen in der Brandung, die den Leuten Hoffnung geben werden. Und dann wird dieser Raum hier voll werden, ohne dass ihr den kleinsten Finger machen müsst. Die werden jeden Strohhalm nehmen, wo sie Hoffnung bekommen. Das ist unser Job, der kommen wird. Jetzt schon. Ich habe, glaube ich, vor 2 Monaten schon gesagt, die 80er Jahre waren unerträglich, da ging es aufwärts, allen ging es gut, alle waren schön, alle haben Sport gemacht, alle waren braun gebrannt, das war auch die Mode, war da so, das alles ganz bunt. Und jetzt sind die Leute, ganz viele Leute sind es genervt, depressiv, gucken unbehaglich in die Zukunft. Aber wenn man ihnen von Jesus erzählt, dann lachen sie auch nicht mehr, sondern dann gehen die Ohren auf. Das erlebe ich jetzt ganz oft. Da bin ich sehr froh drüber. Und insofern können wir dankbar sein über die Zeit, in der wir jetzt leben, weil Gott uns da benutzen möchte. So, und ich denke, bei Israel ist das so, Gott liebt dieses Volk, Gott, das ist sein Augapfel, und alles, was da jetzt an Leid passiert, das dient nur dem Faktor, weil sie Gott im Augenblick noch nicht im Fokus haben, bis auf Ausnahmen natürlich. Und wenn sie zu Gott schreien werden, wird Gott sich ihnen auch zuwenden. Und dann wird noch vieles passieren, kann man in der Offenbarung lesen. Aber Gott wird ganz zum Schluss sich seinem Volk so zuwenden, dass diejenigen, die diese Kriege und so überleben werden, die werden sich zur Gänze bekehren. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte Israels oder irgendeines Volkes. Die Juden, die diese Endzeitgerichte und diese Wirren und Kriege überleben werden, die werden sich komplett alle bekehren. Und das dient uns als Beispiel, dass wir als Eingepfropfte mit Respekt sagen, also wenn Israel durch Gericht geht und zum Schluss dann aber auch die Gnade erfährt, dann dürfen wir uns nicht, ich sag mal so, es ist schon wichtig, dass wir der Heiligung nachjagen, ohne die niemand den Herrn sehen wird. So, ich sehe, dass ich noch einen kleinen Moment Zeit habe. Ich habe mir das vorhin überlegt, ich habe noch ein Zeugnis. Da wusste ich jetzt nicht, ob ich das noch einbauen kann, aber das werde ich. Ich habe die letzte Woche einen richtigen Schock bekommen. Einen persönlichen Schock, weil als ich mich damals aus der Biker-Rocker-Szene bekehrt habe, hat sich mein bester Freund mit mir zusammen bekehrt. Und das war ein großes Geschenk, dass ich nicht alleine mich bekehrt habe, sondern der mit mir. Zum Schluss kamen noch andere, aber dass er gerade als mein bester Freund auch Christ wurde. Wir hatten vorher ganz viel, mehrere Jahre sehr intensive freundschaftliche Beziehungen gehabt. Er hat mich bei der Bundeswehr besucht und wir haben gemeinsam vieles unternommen. Dann haben wir diesen Rockerclub aufgemacht und nach unserer Bekehrung sind wir dann viel unterwegs gewesen. Unser Pastor hat uns mitgenommen auf Konferenzen nach Süddeutschland. Wir haben auf der Straße gepredigt und wir haben vieles erlebt. Ich habe erlebt, wie er Leute zu Jesus führt. Und dann ist er schräg draufgekommen. Wir waren sehr hochmütig als Frischbekehrte. Das ist nichts Besonderes, wenn man aus den Kreisen kommt, wo ich herkomme. Aber wichtig ist, dass man das auch irgendwann unter die Schuhe kriegt. Und der Freund hat, irgendwie wurde der immer komischer. Und dann fing er auch an, ganz hart zu predigen, so. Die Botschaft da war so, alle Christen sind lauwarm, nur wir sind richtig und so. Es ging in die Richtung, ging das dann plötzlich. Und das wurde dann immer komischer. Und ich habe mich dann langsam von ihm distanziert. Er zog dann auch in eine andere Stadt. Und ich bemühte mich dann nicht mehr groß mit ihm Kontakt zu haben, weil mir das unheimlich war. Also ich sag mal so, wenn ich mit einem Sünder, mit einem richtigen Sünder Kontakt habe, der Jesus nicht kennt und den ich erreichen kann, da habe ich kein Problem mit. Aber wenn jemand, der Jesus kennt und der um die Wahrheit kennt, plötzlich in so eine komische Richtung reinkommt, in so eine selbstgerechte, ganz harte, ganz aggressive Verkündigung, die keinen anderen mehr stehen lässt und bar jeglicher Selbstreflexion, immer nur die anderen, auf die anderen runterguckt und mit dem Hammer auf die anderen, da habe ich mich distanziert. Und da habe ich auch gehört von einem Autohändler, dass er total über mich gelästert hätte und so. Aber ich sage, okay, kann ich nichts mehr machen. Das hat mich dann noch mehr dazu gebracht, den Kontakt nicht zu suchen. Und dann habe ich ihn vor einem Jahr wieder getroffen. Und dann war der total unter Drogen, aber freundlich zu mir so. Und ich wusste auch, dass er sich um seine alte Mutter freundlich kümmert, aber auf der anderen Seite hatten wir alle das Gefühl, dass er verwirrt ist. Und er war immer am Lachen und immer gut drauf. Oh, das tat mir weh. Das war mal dein bester Freund. Und jetzt seit 25 Jahren oder so haben sich unsere Wege schon getrennt. Oder seit 30 Jahren vielleicht schon. Ja, und letzte Woche ereilte mich dann die Botschaft, dass er sich in einer Psychiatrie und danach hat er sich umgebracht. In einem Hotelzimmer. Und es hat mich viel doller getroffen, als ich gedacht hatte, weil unsere Freundschaft war ja schon ganz lange auf Eis. Und ich hatte zu Gott gesagt, als ich ihn damals wieder getroffen habe, vor einem Jahr, wenn ich ihn wieder treffe, wenn du möchtest, dass ich ihn wieder zu dir zurückführe, dann schicke ihn mir über den Weg. Ich werde ihn nicht aktiv suchen, aber schicke ihn mir über den Weg. Aber das geschah nicht. Aber jetzt kommt noch der Hammer. Seine Ex-Frau, mit der er zwei Kinder hat, von der hat er sich dann auch getrennt, der hat auch Frauengeschichten und so weiter. Wie gesagt, sage ich nicht hier aus der richtenden Position, sondern mir tut das total leid, wie er abgerutscht ist. Und diese Frau, die ist genau 10 Tage später von der Straßenbahn totgefahren worden in Hannover. So, als wenn, wie so ein Gericht. So. Ich meine, man bringt sich ja nicht einfach so um, sondern das ist ja eine Sache, die, wie soll ich sagen, man muss sehr, sehr verzweifelt sein. Und da habe ich gedacht, wir kennen eine Menge Leute im Kieler Raum, die mal mit Jesus unterwegs waren und die mittlerweile rumeiern, sag ich immer. So. Die sind in keiner richtigen Gemeinde, da sind die mal da, da sind die mal da und eiern so rum. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich glaube, es wird Zeit. Dann habe ich einen Bruder habe ich heute nicht mitgebracht, der kommt das nächste Mal aber mit. Der war jahrelang weg von Jesus und die sind wieder zurückgekommen. Es sind jetzt mehrere Christen, die damals so komisch drauf waren, die sind zurückgekommen und machen das richtig ernst mit Jesus. Und ich werde den einen oder anderen hier auch mal mitbringen, dass sie mal ihr Zeugnis geben. Das ist sehr ermutigend. Und ich glaube, dass das, was da jetzt passiert ist, einen heilsamen Schock auch geben wird in die Kreise von den Leuten, die schon jahrelang Jesus davonlaufen. Aber da muss ich sagen, da war das so. Der hat viel von sich gehalten, der hat sehr, sehr egoistisch und sehr egozentrisch hatte das Evangelium verdreht, hat auch richtig Leute angegriffen und verunglimpft. Und am Ende von der Wurst ist für ihn so eine, ja, die totale Verzweiflung. Ich habe ihm auch gesagt, er hätte mich doch nur anrufen brauchen, da wäre ich zu ihm hingefahren, hätte ich mit ihm gebetet. Ich hätte gesagt, Mann, lass uns die Freundschaft wieder aufleben lassen. Es ist zu spät, da kann ich jetzt nicht machen, da muss ich mich mit abfinden. Man bekommt nicht immer nur gute Nachrichten, aber es ist mir eine Lehre und ich werde noch viel darüber sprechen, das weiß ich. Und junge Leute vor allen Dingen warnen, dass sie das ernst nehmen mit dem Glauben. Es hat wirklich die Komponente totale Gnade, aber wir dürfen mit der Gnade auch nicht spielen. Sind wir da in einem Boot? Ich glaube ja, ne? Wir dürfen mit der Gnade nicht spielen. Die Gnade ist umsonst, die Gnade ist da. Und wir leben in einer Zeit, in der diese ganzen Dinge sich erfüllen und wir haben die Möglichkeit, die Menschen jetzt zu erreichen, aber wir sollten die Zeit jetzt auch auskaufen und wir sollten uns bereit machen, nicht im Sinne von Leistungsfrömmigkeit, auf keinen Fall, sondern im Sinne von, Herr, hier bin ich, setz mich da ein, wo du mich haben möchtest. Und dann wird Gott jedem einzelnen punktuelle Aufträge geben und dann wird Gott sich erbarmen. Vielleicht noch ein letztes. Dieser gute Freund ist gestorben Aber damals, da hatten wir beide noch einen anderen guten Freund. Dieser andere gute Freund hat sich aber von uns distanziert, bevor wir uns bekehrten, weil ihm das zu strong wurde, unser Lebenswandel, den wir hatten. Ich aber dachte, dieser Freund würde jetzt schwer kriminell werden oder wird bestimmt mal Gangsterboss oder irgendwas. Und den habe ich wieder getroffen. Und jetzt treffe ich den. Und wir haben täglich Kontakt miteinander und er ist offen. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ja, der eine ist von mir genommen worden, dafür ist unsere Freundschaft wieder aufgelebt. Da hat er sich auch total gefreut. Und ich glaube, der wird sich bekehren. Bin da jetzt dran. Gott ist ja dann, dann kommt auch wieder das Positive auf der anderen Seite so, ne? Okay. Herr Jesus, ich danke dir. Es war jetzt nicht so leicht, dieses Wort. Und auch nicht auf die Schnelle mal zu machen. Und es würde sehr viel mehr noch zu sagen sein. Und ich konnte einige Dinge nur anreißen. Aber ich weiß, dass du einen sehr guten Plan hast mit jedem Einzelnen von uns, dass wir mit der Taschenlampe deines Wortes voranschreiten durch die Dunkelheit dieser Zeit, dass wir ganz nüchtern sehen können, was da gerade abgeht, dass wir auch beten können, dass Dinge noch aufgehalten werden. Wir können sie nicht verhindern, aber wir können dafür beten, dass Dinge aufgehalten werden, zum Beispiel mit den Bauern oder mit der Abschaffung des Bargeldes. Da können wir noch für beten, dass es noch verzieht, damit wir noch viel Zeit haben, die Menschen zu erreichen. Und wenn es dann soweit ist, Herr, dann wirst du auch deinen Weg mit uns haben und dann weiß ich, dass du alles super machen wirst, Herr. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass wir keine Angst haben brauchen vor der Zeit, in die wir reingehen oder in der wir drin sind, sondern dass wir mit deiner Kraft durch diese Zeit durchgehen und noch viel Gutes anrichten können. Amen.